Und alle in meinem Umfeld haben gesagt, bist du wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht selbstständig machen mit zwei kleinen Kindern.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauensommer und Thinkfestes. Es fand letztes Jahr im Sommer in Berlin das erste Mal statt. Mit ganz vielen wunderbaren Frauen auf der Bühne und vielen Gästen und Jugendlichen, die dabei waren. Die Motivation dahinter war, einfach mal im Rahmen von einer guten Stimmung zu zeigen, was Frauen alles Tolles machen und andere dazu zu inspirieren, vielleicht auch das eine oder andere im eigenen Leben zu ändern. Und eine dieser tollen, wunderbaren Frauen, die eigentlich im Juni 2020 in Berlin sprechen sollte, ist heute mit mir, Viola Klein. Viola, danke, dass du dabei bist.
Wenn ich danke, dich ganz guten Tag. Ja, schön. Eine andere Form des Gesprächs, ne? Aber ja. Schön, dass wir uns sehen, ne? Prima.
Ja. Wenn ich dich ganz, ganz kurz vorstellen kann, und das wird dir wahrscheinlich nicht gerecht, aber du bist sozusagen... Du bist in Dresden geboren und warst da recht erfolgreich schon tätig. Ich werde nicht vorgreifen, was du gemacht hast, was ist deine Geschichte. Und dann bist du nach der Wende sozusagen ganz kurz arbeitslos gewesen, hast dich damit nicht abgefunden und hast ein sehr erfolgreiches Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern gegründet in der IT-Branche und noch erfolgreicher das Ganze jetzt verkauft an Zeiss, bist Aufsichtsrätin und darüber hinaus auch gesellschaftlich sehr engagiert. Und ich freue mich total, heute mit dir das Gespräch führen zu dürfen.
Danke, Angela.
Erzähl mal, wie bist du groß geworden?
Naja, ich bin so ein typisches Kind der DDR. Bin in Freiberg bei Sachsen geboren und bin natürlich schon als kleines Kind nach Dresden gekommen. Ich habe eigentlich eine glückliche Kindheit gehabt. Ich bin in einer sogenannten sozialistischen Familie groß geworden. Meine Eltern waren beide sehr engagiert. Und ja, ich habe nach der Schule dann Vorschulpädagogik studiert und als Kindergärtnerin gearbeitet. Und war mit 24 schon eine der jüngsten Leiterinnen in der DDR. Was hat mich daran gereizt? Also viele Dinge. Nämlich, du warst verantwortlich für das Management, Personalführung und die pädagogische Führung im Kindergarten. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Wir haben, weil wir ein sehr junges Kollektiv waren, uns viel einfallen lassen und hatten Spaß, also vom Dixieland-Festival über Zusammenarbeit mit der Uniklinik, im Bereich Zahnmedizin haben wir alles gemacht, was irgendwie ging. Unser Kindergarten war einer der ganz wenigen Kindergärten, wo man sich auf eine Warteliste schreiben musste. Denn zu DDR-Zeiten war es das Recht einer jeden Familie, ihre Kinder in die Kinderbetreuung zu geben. Das war nach der Wende, sah das ein bisschen anders aus und so langsam, ne, 30 Jahre später, ist es den Menschen klar, wie wichtig das ist. Nicht nur, um die Kinder zu betreuen, sondern auch zu bilden und zu erziehen. Mhm. Und die Arbeit hat mir viel, viel Freude gemacht, aber ich war tatsächlich zur Wende eine der ersten Arbeitslosen in Dresden. Und das kam so, ich war im Babyjahr, bin vor der Wende, 2 Jahre vor der Wende aus der SED ausgetreten. War ein schwerer Schritt, aber den ich voller Überzeugung gemacht habe.
Kannst du kurz sagen, wie es dazu kam? Also für alle, die vielleicht
natürlich,
das auch aus den Geschichtsbüchern kennen wie ich. Also.
Naja, wie viele war ich auch Mitglied in der SED, ganz einfach. Durch meinen Werdegang, durch meine Familie war für mich das völlig klar, dass ich da also Mitglied dieser Partei sein möchte. Und aber in meinem täglichen Doing als Leiterin und mit der Zusammenarbeit mit den Eltern ist mir klar geworden, die haben mir ganz andere Sachen erzählt, als in den Zeitungen drin stand. Und so habe ich ziemlich spät, aber ich habe angefangen, selber zu denken und mich kritisch mit dem auseinandergesetzt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, also das trage ich nie weiter. Das war ein Riesenschritt und der ist mir nie leicht gefallen. Aber
Was hat das verändert?
Also was hat sich viel verändert, viel verändert. Also für mich selber persönlich schon. Ich war dann erstmal tatsächlich weg vom Fenster und ich hätte, wenn es die Wende nie gegeben hätte, nie wieder im Kindergarten arbeiten dürfen.
Wow.
Ich habe ja dann auch nie mehr im Kindergarten gearbeitet, weil nach der Wende war da ein Einstellungsstab. Aber heute bin ich ganz froh drüber, ganz ehrlich, weil ich musste darüber nachdenken, wie mein Leben anders aussehen kann und musste für mich andere Entscheidungen treffen. Und da war ich damals auf dem Arbeitsamt, was ja auch was Neues war für uns, ne? Es gab vorher nie so ein Arbeitsamt. Und dann hat mir doch so ein, ich sage da gerne, so ein dicker Bayer, ne? erklärt als Arbeitsberater, wie die Welt funktioniert. Und dass ich doch als Frau mit zwei kleinen Kindern doch zu Hause bleiben sollte. Das waren wir ja nie gewöhnt. Also ich kenne das überhaupt nie anders. Frauen waren genauso gleichberechtigt bei der Arbeit, bei der Entwicklung, bei Karriere und allem wie Männer. Also war das für mich gar keine Alternative. Und ich bin dann los und habe geguckt, wo finde ich einen anderen Job.
Mhm. Am Anfang. Viola, kannst du mal ganz kurz auch nochmal so einen Einblick geben, wie das war? Also ich habe ja sozusagen den Mauerfall als Achtjährige nur im Fernsehen erlebt, als was, was ganz weit weg war und man nicht so richtig greifen konnte. Aber wie war das für dich? Also vor allem mit dieser wichtigen Entscheidung, die du getroffen hast. Hast du das herbeigesehnt? Hast du mitgemacht bei den Märschen, die ja sehr friedlich vonstattgegangen sind? Oder wie... Also bevor du sozusagen überhaupt zum Arbeitsamt kamst, wie war das?
Also das letzte Jahr in der DDR war schwierig. Ich war tatsächlich Teil dieser Demonstration, dieser Montagsdemonstration in Dresden. Es gab dann auch Zusammenkünfte in verschiedenen Kirchen in Dresden, obwohl ja kaum jemand von uns also kirchlich gebunden war oder ist. Und es war für mich unglaublich aufregend, aber nie aufregend in der Beziehung, dass das also besonders toll oder schön war, sondern aufregend, es tut sich was, es verändert sich was. Und Veränderung war ja nun nie unbedingt das Markenzeichen der DDR, ne? Es war schon, also auch mit Angst besetzt. Und diese Angst zuzugeben, das haben wenig Leute gemacht. Aber ich habe manchmal da gesessen und habe gedacht, hoffentlich passiert mir nichts. Und passiert nicht, dass man mir vielleicht das Kind entzieht. Das waren ja auch so Maßnahmen, die die DDR gerne gemacht hat. Also die Angst, aber die war nie so groß wie die Angst, dass es stehen bleibt in der DDR, dass sich dort überhaupt nicht mehr verändert. Und nur mit Lügen leben, ich glaube, das möchte niemand. Also war das die gewaltigste Veränderung in meinem Leben. Ich sage gerne mein erstes und mein zweites Leben. In dem ersten Leben war vieles ganz anders. Und dann ging das natürlich explosionsartig. Plötzlich hatten wir andere Gesetze, anderes Geld, andere Maßstäbe. Es war alles anders. Und klar ist es vielen ganz, ganz schwer gefallen. Und ich habe auch ehrlich gesagt Mitgefühl mit den Leuten, die da nie reagieren konnten. Und es tat mir auch schrecklich leid, aber ich fühlte mich wie befreit. Und das hat mir dann natürlich auch die entsprechende Kraft gegeben, was ganz anderes zu machen. Und ich war hinreichend neugierig. Und ich finde, ich bin immer noch sehr neugierig. Ich finde das eine tolle Sache, wenn du selber mitwirken kannst an einer Veränderung. Und ja, eigentlich wollte ich am Anfang eine andere DDR. Das war mir aber schnell klar, das wird nie gehen.
Ja, wie hätte die deiner Meinung nach ausgesehen?
Demokratisch, auf alle Fälle. Also das, was ich so als Demokratie verstanden habe, nämlich, dass Menschen offen und ehrlich ihre Meinung sagen können. Ja, aber das ließ sich wirklich nicht anders machen. Und dann kamen natürlich die Demonstrationen, ne? Wir wollen die D-Mark und was weiß ich. Also diese ganzen Geschichten kamen dann dazu, das war schwierig.
Und dann sitzt du auf einmal vor diesem bayerischen Menschen im Arbeitsamt und der sagt dir...
Ja, und er sagt mir, das geht so nie und das da können sie doch zu Hause bleiben und notfalls gibt es da auch Arbeitslosengeld und sowas. Aber das wollte ich ja alles nicht. Ich wollte ja arbeiten. Also es war schon eine wilde Zeit.
Und warum war dir Arbeiten so wichtig?
Weil ich finde, und das es geht vielen Frauen so, die hier geboren und aufgewachsen waren, die materielle Unabhängigkeit von deinem Partner, die ist, glaube ich, für mich sehr entscheidend. Ja, du kannst, das geht nie darum, dass meine und deine, dass man das unterscheiden muss, aber diese Selbstsicherheit, die man, also die ich für mich nehme, die fußt doch darauf, dass ich finanziell unabhängig bin. Halte das für ganz wichtig. Mhm.
Und wäre dir das dann auch egal gewesen, welche Arbeit? Hauptsache sozusagen,
es war mir ja fast, mhm. Es war mir ja fast egal, weil ich habe ja also mich über zwei andere Jobs weggehangelt. Und bis ich dann, also zudem bin ich als Assistentin der Geschäftsführung eingestiegen in einer Erwachsenenqualifizierung, habe sehr, sehr viel gelernt, habe wenig verdient, habe die Verantwortung getragen und habe dann gedacht, na, dafür brauche ich keinen Chef. Das kann ich selber. Und das war so der Anfang. Dann hat uns ein Freund mich mit meinem Geschäftspartner, mit dem ich heute noch zusammen Unternehmungen führe, zusammengebracht. Und das war so der Anfang meiner Selbstständigkeit. Und Ende 1992 war ich dann Unternehmerin.
Wow, also du hast gerade, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar hast du gesagt, dass du sozusagen angestellt warst, aber die Verantwortung hattest und irgendwann gemerkt hast, dafür brauchst du keinen Chef. Dieses irgendwann hast du gemerkt, dass du keinen Chef brauchst. Möglicherweise haben dieses Gefühl ja ein paar mehr Menschen da draußen und auch Frauen. Kannst du so ein bisschen sagen, was waren das für Momente? Also worauf können wir selber achten, also, dass es vielleicht knirscht und was macht man da anders? Also, was hast du da beobachtet an dir?
Naja, also ich grundsätzlich arbeite, habe ich immer gerne gearbeitet. Egal, was ich gemacht habe, das habe ich immer mit Freude gemacht. Ganz wichtige Voraussetzung. Aber ich glaube, an der Stelle, wo man arbeitet, einen Überblick zu kriegen, die Umsicht zu haben, was muss ich ändern, was kann man bewegen, was kann man selber in die Hand nehmen, sowas, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn du selbstständig bist. Weil es ist niemand da, der dir sagt, du musst das jetzt machen. Und dann kommt das und dann kommt das. Du musst das selber sehen. Und ich glaube, das ist kompliziert. Und manchmal, gerade am Anfang, vergisst man das eine oder andere oder weiß noch gar nicht, wie wichtig das ist, dass man das beachtet. Also das ist ein Lernprozess und den kannst du auch nie lernen an Kinderhochschule oder an sonst was. Also da muss man schon am Anfang, man muss immer ein paar Fehler machen. Und aus denen lernt man hoffentlich. Ne?
Und was hat dir sozusagen diesen letzten Kick an Mut oder diese Zuweisung an Mut gegeben, zu sagen, okay, jetzt wage ich den Schritt?
Ja, wie gesagt, ich habe meinen Geschäftspartner kennengelernt. Der war schon selbstständig und suchte einen Partner oder eine Partnerin, mit der er zusammen was auf die Beine stellen konnte. Und hat aber niemanden gefunden, der da mutig genug war. Und wir hatten uns getroffen und hatten darüber gesprochen, wie könnte man da vorgehen. Wir haben ja gestartet mit Erwachsenenqualifizierung. Und wo sehen wir beide da eine Zukunft? Und hatten uns ausgetauscht und festgestellt, das könnte passen. Und dann hatten wir uns 3 Tage später wieder verabredet, um einfach mal zu gucken, wird das klappen? Stimme ich dazu? Ich habe keine 24 Stunden gebraucht. Da war ich dann schon da und habe gesagt, ja, ich mache das. Und alle in meinem Umfeld haben gesagt, bist du wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht selbstständig machen mit 2 kleinen Kindern. Und das geht überhaupt nicht.
Was waren die Bedenken?
Naja, also ganz ehrlich, Selbstständigkeit war in der DDR überhaupt nie machbar. Es gab ein paar Handwerksbetriebe, wo die Handwerksmeister selbstständig waren, aber bis maximal 10 Mitarbeiter und also sehr, sehr geführt, auch durch den Staat. Aber das war niemand, hatte niemand im Blick. Und sich als Unternehmerin in dem Fall zu etablieren, haben alle gesagt, du bist doch nicht ganz dicht. Und mein Vater sagt zu mir, Mädel, Hauptsache es ist sicher. Und da muss ich heute noch lachen drüber. Das war so herrlich, weil sicher, habe ich gelernt, ist gar nichts. Ist nicht mal, wenn du in einem riesengroßen Betrieb arbeitest, nichts ist sicher. Und diese scheinbare Sicherheit, die gab es in der DDR. Aber sie war auch nur scheinbar, die war nie wirklich da, sonst hätte es das Ende der DDR nie gegeben.
Mhm. Und wie ging es dann weiter, eure aufregende Reise ins Unternehmertum oder deine vielmehr?
Naja, wir hatten uns dann erstmal für Erwachsenenqualifizierung entschieden und haben Kurse mit Schwerpunkten im Bereich IT und Management, hatten aber auch Rechtsanwaltsgehilfenausbildung und konnten davon sehr gut leben. Aber uns war klar, dass geförderte Bildung durchs Arbeitsamt oder durch die EU, dass das also nur bedingt zukunftsfähig ist. Was wir uns gedacht haben, war, der Bereich IT, der wird in Zukunft viel, viel größere Bedeutung kriegen. Und so haben wir 1994 schon die IT-Firma gegründet, haben in Partnerschaft mit Microsoft, Hewlett-Packard und verschiedenen anderen Unternehmen angefangen, A, Bildung da anzubieten und B, eigene Systemingenieure aufzubauen. Und kleine Projekte übernommen im Bereich Softwareentwicklung, wirklich kleine, überschaubare Konfigurierungen und. Und das war so der Anfang. Wenn ich da heute gucke, das sieht ganz, ganz anders aus, ja.
Ich meine, du nennst diese Firmen so ganz selbstverständlich, Microsoft und so, und das sind ja alles namhafte Firmen, die immer noch heute bestehen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, aber 1994, ja, da sah das ja noch anders aus. Also ich meine, da kann man später vielleicht noch drüber diskutieren, wie weit wir 2020 davon sind. Aber ich hatte mein erstes Mobilgerät 2000 und Internet und IT-Kurse gab es, glaube ich, bei uns nur in der AG. Aber 94, also wie kam man an Microsoft und solche Firmen ran?
Na, das war eine ganz witzige Geschichte. Microsoft hatte einen Brief geschrieben über die IHK an Unternehmen und hatte die eingeladen zu einer Roadshow. Damals kannten nur so eingeweihte Leute Microsoft. Ne? Und alleine schon der Name. Ne? Und ich bin da hingegangen, neugierig. Ich wollte einfach mal sehen, was machen die hier in Dresden. Und es war damals in der ehemaligen Parteihochschule. Und ich habe mich gefragt, wer lädt denn in die Parteihochschule ein? Wer macht denn sowas? Ja, das war 93. Und ich bin also dahin. Und da waren der Saal fast ungefähr 800 Leute und es waren vielleicht so 7, 8 da. Mehr waren da gar nicht da. Also so viel zur Bekanntheit der Marke, ne? Das wäre heute von Anfang an voll. Aber damals, und dann waren da von Leute, die also völlig entsetzt waren darüber, dass überhaupt niemanden das zu interessieren schien. Und da stand einer mit so einem roten Schal. Und ich dachte, das muss der Chef sein. Das war er auch. Und der hatte Microsoft, hatte die Roadshow organisiert und ich habe den dann klein, ich bin da vorne hin und habe den dann klein mal gefragt, sagen Sie mal, wer hat denn das gemacht hier? Natürlich war das eine Firma aus West-Berlin, die keine Ahnung hatten, dass diese Location, dass das also No-Go war in Berlin. Ja, und dann habe ich dem gesagt, warum macht ihr das mit einer Firma von außerhalb? Das kann man doch hier in Dresden super selber organisieren. Wir machen einen Deal. Ich hatte mich natürlich erkundigt, was ist Microsoft, was machen die und sowas alles. Wir machen einen Deal. Wir wollen gern Microsoft-Partner werden und ihr wollt gern ganz viele Unternehmen hier kennenlernen und die eure Produkte verwenden. Ich organisiere euch eine ganz tolle Veranstaltung und wir werden Partner bei euch. Da guckte der mich an. Das ist immer ganz schön dreist, Mädel. Aber machen wir das so, Handschlag drauf. Und so ist es passiert. Ich habe eine total tolle Veranstaltung damals im Hilton in Dresden organisiert. Und zwar eine Woche lang waren jeden Tag früh 500, Nachmittag 500 Unternehmen da. Kleine Unternehmer, mittlere Unternehmen. Also zum Schluss, muss man sich mal vorstellen, fast 5000 Leute.
Wahnsinn, woher kanntest du die alle?
Ach, ich habe da natürlich alles genutzt, was gegen IHK und Wirtschaftsministerium und was wenig da alles angegraben hat, alle Vereine, die es so gab. Da ging das ja noch nie so schnell mit Internet und sowas. Ne? Aber das war eine super Geschichte und danach, an dem Freitag, haben wir unsere Urkunde gekriegt, da waren wir Microsoft-Partner. Das war irre. Wahnsinn. Ja, Und mit denen sind natürlich viele Dinge auch in den Gang gekommen. Wir wollten kein Produktverkäufer werden oder sowas. Wir wollten schon immer im Bereich Dienstleistung bleiben. Hatten das auch gesagt. Und haben dann ganz zielgerichtet in unserem neuen Unternehmen auch aufgebaut, Systemingenieure, Entwicklungsingenieure, die wir in unserer zweiten Firma, nämlich in der Erwachsenenqualifizierung, ausgebildet und zertifiziert haben. Und so ging das nach und nach. Dann kamen die ersten Kunden dazu, in München, in Frankfurt. Also ganz, ja, so von klein auf, von so einem kleinen Knoten aus ging das los. Und dann haben wir uns einen Namen gemacht, nämlich mit guter Arbeit, mit guten Dienstleistungen.
Und wie hast du dir mit deinem Partner die Arbeit aufgeteilt? Ihr wart ja zu zweit.
Ja, also ich bin ja keine Systemingenieurin, ich bin Pädagogin. Also ich war der Außenminister und Andreas Mönch, mein Geschäftspartner, ist der Innenminister gewesen, der natürlich in der IT auch zu Hause ist. Er war ja Dozent an der TU in Dresden und hat Informationstechnologie studiert. Also das war eine gute Aufteilung, weil ich war für alles zuständig, was für das Unternehmen wichtig war, reinzuholen, die Kontakte herzustellen, bestimmte Dinge, auch Kongresse mit zu veranstalten, zu organisieren, Weiterbildung zu organisieren und. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und so nach und nach wurde die Bildungsfirma immer kleiner und die IT-Firma immer größer. Und so, dass wir dann 2000 die Bildungsfirma an unsere Mitarbeiter verkauft haben für 1 Euro, die in der Bildungsfirma waren. Und die haben die Firma weitergeführt. Und die Firma gibt es heute noch. Also es war sehr erfolgreich und auch für die Mitarbeiterklasse. So sehe ich das von zurückblickend. Es war eine gute Entscheidung und wir haben uns dann fokussiert auf die IT-Firma, die heute zu den Firmen gehört, die im Bereich Individualsoftwareentwicklung führend sind in Deutschland. Und wir hatten schon mal gesprochen über agiles, verteiltes Entwickeln. Da waren wir eine der ersten Unternehmungen im deutschsprachigen Raum, die so vorgegangen sind. Und deswegen, also Digitalisierung, ne, viele reden drüber, die wenigsten machen es. Und da waren wir eigentlich immer diejenigen, die auch unsere Kunden motiviert haben, genau an der Stelle weiterzumachen. Ja, und jetzt ab 1. März ist das Unternehmen verkauft und heißt jetzt Zeiss Digital Innovation. Toller Name, aber die Leute und die Inhalte und das Geschäftsmodell sind geblieben. Ich bin zurzeit dort noch im Aufsichtsrat. Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Im Moment macht das einen ausgezeichneten Eindruck, auch in der Corona-Krise. Wir sind super vorbereitet durch unsere verteilte agile Softwareentwicklung und können auch vielen Unternehmungen, unseren Kunden, also wirklich helfen.
Und wie war das für dich, also wenn man so viele Jahre so ein Unternehmen aufbaut, dann ja, das zu verkaufen, was ist das für eine Entscheidung, die man da trifft? Oder wie trifft man die?
Na, man muss sowieso generell mal eine Entscheidung treffen, ist das ein Unternehmen, was man dann an den Sohn oder die Tochter oder jemanden weitergibt oder ob das also in einer ganz anderen Liga spielt. Und wir waren dann inzwischen schon so aufgestellt, dass unsere Dienstleistungen auch für unsere Kunden auch weltweit zur Anwendung kommen. Und dann bis zu einer bestimmten Größe, wir hatten 250 Mitarbeiter, plus die Unternehmung noch in Ungarn mit 60 Mitarbeitern und Freiberuflern, sodass wir bei 350 Mitarbeitern etwa waren, sodass man sagen, das kannst du nicht einfach mal wie ein Schuhmacherhandwerk an deinen Sohn übergeben. Und uns war wichtig, wir stehen jetzt wieder an so einer Stelle, wo es also noch weitergehen kann, wo gerade in dem Bereich Individualsoftware gerade unheimlich viel passiert. Und da brauchten wir einen Partner, der auch in der Lage war, dieses Wachstum zu handeln, der das weiterentwickeln kann und auch weiterentwickeln möchte. Und das ist nun mal nur ein Unternehmen, was auch über die materiellen und ja auch bildungstechnischen und personellen Ressourcen verfügt. Und wir hatten viele Angebote von ganz vielen Unternehmen weltweit und haben uns aber für Zeiss entschieden, weil Zeiss ein richtig gut aufgestelltes Unternehmen ist mit Werten. Das ist eine Stiftung, die zwei Unternehmer, die das gegründet haben im letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert, haben sich wirklich was dabei gedacht. Und in der Stiftung ist genau beschrieben, was wie zu passieren hat. So gibt die Stiftung von ihren Gewinnen ganz viele Millionen aus für Universitäten. Und man kann oder man sieht einfach, wenn man in das Unternehmen reinkommt, egal wo, ob das in Oberkochen ist oder ob das in Jena ist oder in Berlin, man sieht schon, dass die Menschen dort sehr, sehr wichtig sind.
Und warum
das war uns wichtig.
Ja, ich wollte gerade fragen, warum war dir oder euch das so wichtig? Ihr hättet ja auch sagen können, der höchstbietende...
Das hätten wir machen können, ja. Das wäre vielleicht eine kanadische Firma gewesen, ja. Aber darum ging es nicht. Wir haben über viele Jahre was aufgebaut, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen. Menschen machen Dienstleistung. Und dazu brauchst du auch eine bestimmte, besondere Gattung Mensch. Nämlich die das gerne tun, die auch von den Firmenwerten her zu uns passen. Also diese Ellenbogenmentalität passt bei uns nie. Es geht nie um Konkurrenz, es geht um Teamarbeit. Es geht darum, dass Leute etwas zusammen erschaffen, was es vorher so noch nie gab. Und dazu brauchst du tolle Mitarbeiter. Und die kannst du nie einfach loslassen. Die haben ja jeden Mitarbeiter hast du kennengelernt und eine Beziehung dazu. Und also ich habe mich auch sehr verantwortlich gefühlt für alles, was im Unternehmen passiert. Mein Geschäftspartner genauso. Wir haben die Verantwortung gespürt, aber auch wahrgenommen und haben dann vieles auch gemacht, was es in anderen Unternehmen einfach nie gibt. Und wir hatten Freude daran.
Welche Dinge würdest du sagen, die sind so sehr typisch für dich, die du auch in dein Unternehmen mit reingebracht hast? Und welche Dinge würdest du sagen, sind sehr typisch für dich, die du bewusst rausgelassen hast aus dem Unternehmen?
Puh, also das mit dem Reinbringen gefällt mir ganz gut, die Frage. Weil für mich ist es immer schon wichtig gewesen, solidarisch zu denken. Viele im Osten... Und das meine ich jetzt nie böse, das ist einfach nur eine Beobachtung. Viele auch junge Unternehmer wissen nie, dass es sich einfach auch gehört, sich zu engagieren, über die Firmengrenze hinaus. Dass es wichtig ist, dass ein Unternehmer eine Meinung hat. Nicht bloß eine politische, sondern auch eine Meinung zur Wirtschaftsentwicklung und. Dass es sich in dem Bereich engagiert. Das kannst du an unterschiedlichen Stellen machen. Ja, K ist streitbar. Ja, das, aber es gibt Unterschiede. Es gibt Verbände, wo man da mitarbeiten kann. Aber es gibt doch ganz einfach, dass man mal seiner Stadt was Gutes tut. Oder dass man sich engagiert, wie wir das getan haben, in einer Stiftung in Südafrika. Wir haben dort ein Kinderprojekt, was wir seit 2002 sehr aktiv unterstützen. Und das sind so Dinge, die gehören für mich dazu. Und die habe ich auch versucht, im Unternehmen auch zu kommunizieren. Auch weil wir Teile des Gewinns auch dafür genutzt haben, eben zwei Community Health Worker zu finanzieren, die in den Townships in Südafrika leben und arbeiten. Und inzwischen haben wir in unserem Projekt 39 Mitarbeiter in der Stiftung unten. Und das sind alles Leute vor Ort. Und ich finde das schon nicht nur wichtig, das ist einfach auch. Verschafft uns allen ein gutes Gefühl, wir könnten mit dem, mit Produkten unserer Arbeit oder mit Ergebnissen unserer Arbeit wirklich was verändern und die Welt ein kleines Stück besser machen.
Und wo kommt die Affinität zu Südafrika her?
Das ist eine witzige Geschichte. Mein Geschäftspartner hat so ganz heimlich 2000 da unten geheiratet, Silvester. Und der kam dann wieder von seinem Hochzeitsurlaub und brachte mir einen Flyer mit und sagte, guck mal da unten, der Pfarrer, der uns da getraut hat, der hat da gerade ein Projekt ins Leben gerufen. Ja, und das lag dann erstmal auf meinem Schreibtisch. Und wie das eben so ist, da liegt was drüber und da kommt noch was drüber und noch was drüber. Und irgendwann, das war glaube ich 2002, habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das war, wo die Flut war in Dresden, erinnerst du dich noch? Irre. Und dann finde ich diesen Flyer Und ich dachte, jetzt habe ich Zeit, jetzt rufe ich den mal an. Hab den angerufen und das war ein großartiges Gespräch. Ja, und dann habe ich mich 4 Wochen später in den Flieger gesetzt und bin da runtergeflogen und habe mir das angeguckt. Und ich war geplättet. Ich war erschrocken darüber, unter welchen Umständen Menschen leben. Klar hast du das schon mal gesehen im Fernsehen oder so. Aber es ist eine vollkommen andere Nummer, wenn du das selber erlebst. Mhm. Ja, und dann haben wir überlegt, wie können wir denen helfen? Das ist auch nicht so einfach. Ich meine, erklär mal jemanden, der tausende Kilometer weg lebt, wir müssen da unten was tun. Ja, warum denn? Mich hat das natürlich sehr berührt, was da mit den Kindern so passiert. Klar, Affinität zu meinem ersten Beruf, ne, ganz logisch. Und dann ist uns einiges eingefallen. Und wir haben dann eine Gala ins Leben gerufen in Dresden, die sogenannte Hope-Gala. Wir hoffen ja, dass es den Kindern da unten hilft. Und wir helfen wirklich tatsächlich. Und dieses Jahr wird die 15. Gala stattfinden. Ich hoffe, dass wir es stattfinden lassen können, wie auch immer.
Im Oktober, gell? Oder?
Ja, am 31. Oktober. Irgendwas wird passieren. Wir werden das nie ausfallen lassen. Und ja, das Geld, was wir da sammeln, geht 1:1 da runter. Ganz viele Künstler helfen uns bei der Gala. Ohne Honorar kommen die nach Dresden, stehen auf der Bühne und tun wirklich einen Teil, einen guten Teil da dazu, dass wir das Geld dann spenden können. Das ist klasse. Es ist toll, wenn ich da unten bin, einmal im Jahr. Ich bin also einmal eine Woche im Jahr unten, meistens Ende Mai. Da ist es ja dann schon fast Winter, so mit 18, 20 Grad am Tag. Und dann bin ich in den Townships unterwegs, treffe mich mit unseren Mitarbeitern, nehme an Weiterbildung teil oder halte selber einen Vortrag. Besuche Unternehmen dort, deutsche Unternehmen, die in Südafrika zu Hause sind, da gibt es eine ganze Menge, SAP oder KPMG oder wen es da so alles gibt. Es ist sehr, sehr beeindruckend, mit welcher Stärke die Leute da unterwegs sind und versuchen zu helfen in den Townships. Das ist klasse. Ja, und jetzt habe ich Ostern eine Aktion gemacht in Facebook und habe fast 25.000 Euro eingesammelt.
Irre, gratuliere. Was ist hast du geil? Gemacht? Ja, ist geil.
Ja,
hole ich mir nachher mal noch ein paar Tipps ab.
Ja, naja, ich habe natürlich selber gespendet, logisch, ne? Und dann einen Aufruf gemacht und wir haben in Blickisdorp, das ist ein Township, da haben wir so eine Kinderbetreuung schon über viele Jahre und haben auch eine Therapeutin, die sich um Kinder kümmert und die schulfähig kriegt. Und wir haben da unten eine Essensausgabe. Man musste dir vorstellen, in den Townships ist ja auch Lockdown. Viele von den Eltern, wenn es Eltern gibt, sind Tagelöhner. Und die gehen normalerweise tagsüber arbeiten, damit die abends was zu essen haben. Und das geht jetzt alles nicht. Und ganz viele von den Kindern bekommen nichts zu essen. Wir können uns das nie vorstellen. Wir haben also eine Mittagsversorgung organisiert. Es wird dort jeden Tag gekocht. Wir haben mit 200 Kindern angefangen, sind jetzt ungefähr bei 500, 600 Kindern, die sich jeden Tag ihre Mahlzeit abholen. Ich habe ein paar Fotos gepostet, wo die Kinder 1,5 Meter alle auseinanderstehen, alle mit ihrer Schüssel in die Hand und darauf warten, dass sie ihre einzige Mahlzeit am Tag von uns abholen können. Es ist irre. Und ich glaube, das Geld, was wir da jetzt runterschicken, können sicher die Versorgung für die nächsten 2-3 Monate alleine für dieses Projekt. Das ist irre. Also das treibt dir wirklich die Tränen in den Augen, wenn du das siehst. Und ich glaube, bei allem, was jetzt uns in der Corona-Zeit so lähmt, wir sollten mal die Relation einsehen, in der Welt ist es nie überall so toll wie bei uns.
Was meinst du damit, was uns lähmt?
Naja, dass man nie raus kann, dass man bestimmte Dinge einfach nie machen kann, dass es keine Veranstaltungen gibt. Dass, also, mir tut das in der Seele, weil wenn ich sehe, die Hotel- und Gaststätten, dass die wirklich Probleme haben. Aber das wird wieder werden. Diese Zuwendungen vom Staat, die es gibt. Ich weiß, das reicht bei allem und bei vielen allen nie, um unseren Lebensstandard so zu halten. Aber bei uns muss niemand verhungern. Das ist natürlich kein Maßstab für uns alle hier, aber trotzdem, wenn ich Bilder von da unten sehe,
ja, ehrlich. Also es hilft ja, wenn man sich doch auch manchmal vor Augen hält, wie gut es einem dann doch geht. Also,
richtig, richtig.
Jetzt kenne ich Südafrika nicht, aber ich habe ja viel beruflich mit Indien zu tun.
Genau, das wird nie anders sein, nehme ich an.
Sind ja ähnliche Bilder und selbst wenn ich gar nicht so weit gehe, aber allein die Zahlen, die ich von meiner italienischen Familie jeden Tag bekomme, ne, die man natürlich auch im Medien ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Anspruch von dir zu sagen, man darf schon auch mal innehalten und darf auch mal um sich schauen und gucken, ja, geht's einem, wie geht es einem anderen vielleicht. Aber du machst ja viele Sachen im sozialen Bereich und bist ja sehr gesellschaftlich aktiv und hast doch gesagt, wir haben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung und ihr Unternehmer, sagst du insbesondere, du hast auch eine App entwickelt für Flüchtlinge. Wie kam es dazu?
Das ist ja in der Zeit 2014, 2015, wo erstmalig ja Flüchtlinge in Größenordnung nach Deutschland gekommen sind und es darum ging, wie vertun wir die hier? Und es gab mit Pegida in Dresden damals eine Vereinigung, die massiv gegen Flüchtlinge und deren Aufnahme gekämpft haben. Und ich fand das einfach ganz, ganz schlimm, wenn ich mir überlege, ich meine, die Menschen fliehen vor Krieg, Hunger und Not. Und wir sind verpflichtet, dort was zu tun. Das war meine Meinung. Ich fand das damals alles ein bisschen chaotisch organisiert von der Bundesregierung. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es gab keinen Plan dahinter. Und das Wichtigste, das wissen wir beide, ist, dass man sich sprachlich äußern kann, dass man kommunizieren kann mit anderen. Und das war so die Idee zu sagen, wir machen Deutschkurse bei uns. Und durch die vielen Gespräche mit den Flüchtlingen in Englisch oder Arabisch übersetzt mit meinem Personalchef oder so, habe ich natürlich viele Informationen gewonnen. Und dann entstand die Idee, lasst uns doch eine App machen. Und dann haben wir angefangen. Das stellte sich natürlich noch viel komplizierter raus, als es wirklich war. Wir wollten die App ja in 3, 4 Sprachen machen. Und und dann habe ich nach Unterstützung gesucht in meinem Unternehmerkreis und da kam noch eine andere Unternehmerin dazu, die ein kleines Unternehmen hat mit 6, 7 Mitarbeitern, die aber so Design gemacht haben für Apps. Und die kam dann mit ins Boot und die hat dann ein Jahr später dann auch die Gestaltung und die Vermarktung der App übernommen. Aber so die Anfangszeiten, das war so Februar 2015, Februar, März, April, wo wir wirklich gesucht haben, wie kriegen wir denn das hin? Und dann haben wir es gemeinsam vermarktet und es sollte ein Geschenk für die Stadt Dresden sein, das haben wir auch gemacht. Die Stadt Dresden hat es bekommen und ich glaube, die Unternehmerin jetzt, die Peggy Reuter, die hat das jetzt weiterentwickelt und es ist eine App, die wohl in Deutschland funktioniert. Super.
Super, ja. Du bist ja außerdem auch neue Honorarkonsulin für Finnland. Wie kam es denn dazu?
Na du, das ist eine schöne Sache. Mich haben verschiedene Länder schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Konsulin zu arbeiten. Das hängt einfach mit meinem Netzwerk zusammen, weil das ja wirklich also europaweit sehr gut aufgestellt ist. Aber die Länder, die mich gefragt hatten, passen nie zu mir. Das muss schon ein bisschen passen. So, wo man sagt, ja, du, das Land finde ich toll. Und die Politik finde ich in Ordnung, die kann ich vertreten. Und man wird ja dann auch mit dem Land irgendwie in Verbindung gebracht. Und das muss schon passen. Und als die finnische Botschafterin auf mich zukam, die hat mich zum Essen eingeladen. Das war so ein wunderbarer Mittag und Nachmittag. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Und dann zum Schluss fragte sie mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Oh Gott, habe ich gedacht, vorstellen kann ich mir vieles, ne? Aber und dann habe ich ja gesagt, ne? Nicht wissend, was da auf mich zukommt. Aber es ist eine schöne Sache. Ich finde das Land sehr spannend. Es ist für mich eines der tollsten Länder in Europa. Nicht nur, weil es schön ist, sondern weil es auch, wie es aufgestellt ist. Ich habe mich beschäftigt mit dem Bildungswesen, mit Digitalisierung, mit den ganzen Dingen. Super. Und es ist sehr weiblich. Das heißt, also die Regierung ist weiblich geprägt. Das heißt, die Koalitionsverhandlungen bei der letzten Wahl waren 4 Frauen, die also diskutiert haben dort. Und das Parlament ist wirklich pari pari aufgestellt. Und das ist in vielen Bereichen so. Da kannst du gucken bei Start-ups, da kannst du gucken bei Unternehmensführung. Und diese Gerechtigkeit und dieses Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen, das finde ich wunderbar. Da hat Deutschland noch so viel zu lernen. Ja, wir müssen da noch was lernen.
Was bedeutet das, wenn man Honorarkonsulin ist? Das ist ja ein Ehrenamt, richtig?
Das ist ein Ehrenamt, natürlich. Ja, man arbeitet mit der Botschaft zusammen. Menschen, die bei mir jetzt im Land Sachsen aus Finnland sind, wissen, die hätten eine Anlaufstelle, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die oder Probleme gibt, wo die Hilfe, Unterstützung brauchen. Ja, dann auch solche Dinge, dass man den Unternehmern aus dem Land vielleicht hilft, auch Kontakte in die Wirtschaft zu kriegen und umgedreht deutschen Unternehmern Möglichkeiten aufzeigt, die in Finnland hätten. Also den Austausch, ökonomischen Austausch, den kulturellen Austausch unterstützt. Mhm. Und das ist eine feine, ist eine nette Sache, passt. Mache ich ach, sowieso. Schön.
Machst du sowieso und vorhin hast du erwähnt, du bist jetzt neuerdings auch Aufsichtsrätin sozusagen, hast die Seite gewechselt bei dir im eigenen Unternehmen. Wie ist das für dich und was sind deine nächsten, naja, ich finde es immer schwierig zu sagen, was sind deine nächsten Pläne, weil das ist ja alles schon relativ viel, was ist relativ, das kann man eigentlich streichen, ist ja schon recht umfangreich.
Ja, ja.
Aber so munter wie du bist, hat man den Eindruck, da kommt noch was. Oder täuscht es?
Da ist schon was gekommen. Und zwar mein Geschäftspartner und ich, wir haben uns beteiligt an einer neuen Firma. Also damit uns nicht langweilig wird. Nee, eine Firma, die Herzdiagnosegeräte herstellen wird. Gegründet von einem Kardiologen, einem Wissenschaftler, Mediziner, der aus Korea ursprünglich stammt, Südkorea, und seit 35 Jahren in Deutschland lebt. Ein hervorragender Wissenschaftler. Und der sich jetzt 2 gute Unternehmer gesucht hat, die mit ihm gemeinsam das Ganze umsetzen als Unternehmen. Und das ist eine neuartige Betrachtungsweise, auch eine neuartige Diagnostik. Und es gibt natürlich Patente und alles Mögliche davon. Und wir werden jetzt daraus ein Unternehmen machen, ein funktionierendes Unternehmen, das diese Geräte herstellen wird, produzieren wird. Und auch dort werde ich im Aufsichtsrat sein und werde dann natürlich ein sehr tätischer Aufsichtsrat werden. Also tolle Geschichte, das Ganze. Passt auch zu uns, passt auch zu unseren Werten, wie wir als Mensch sind. Deswegen irgendwas zu machen, nee, ich suche immer das, was auch zu mir passt.
Also es bleibt spannend. Dann folgen wir dir auf jeden Fall weiterhin in den sozialen Medien. Und ich halte dich auf dem Laufenden, wie das aussieht mit dem Sommerfest am 20. Juni. Es sieht ja leider nicht gut aus, aber ja. Irgendwas fällt uns für entweder den Tag oder danach.
Irgendwas wird gehen. Also ich denke. Und ansonsten müssen wir es verschieben und wir werden trotzdem an der Stelle weiterkämpfen, dass Frauen in den technischen Berufen mehr Gehör finden, mehr Sichtbarkeit haben. Und das kann man nur anfangen, indem man die Jüngeren, nämlich die Mädchen, ermutigt, dort sowas zu tun.
Ja, so der Plan. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dieses wirklich schöne und spannende Gespräch. Danke dir.
Danke.